Das Thema ist heute geistlicher Kampf, Basic Survival Skills, also so die Grundlagen, wenn ihr die nicht könnt, denke ich, dass es echt anstrengend wird. Und eigentlich sollte es nicht anstrengend sein. Eine der Bands, die ich gerne höre, heißt Modern Life is War. Die solltet ihr wahrscheinlich besser nicht googeln. Aber fiel mir gleich der Titel, den fand ich gut. Modernes Leben ist Krieg. Ja? Leben ist tatsächlich Krieg. In einem gewissen Sinne. Aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und die Bibel macht das sehr klar, dass von einer gewissen Perspektive aus betrachtet, ist Leben tatsächlich ein Kampf. Und ich habe auch schon mal darüber gepredigt, die Predigt habe ich der große Betrug genannt, weil das ist tatsächlich einer der größten oder ein Riesenbetrug, eine Riesenlüge, die wir Christen uns selber gerne mal erzählen oder die uns auch so vermittelt wird, dass wir grundsätzlich hier zum Chillen sind oder dass das Leben, dass wir hier entspannt uns durchs Leben chillen, bis wir dann irgendwann bei Jesus sind. Ja, das ist ein großer Betrug. Ich will es nicht nochmal erklären, aber als Gemeinde, als Christen sind wir grundsätzlich, haben wir so viele Sachen, so viele Haltungen oder Einstellungen, die mit vielem, was sonst für so normal gehalten wird, nicht konform gehen. Und die ganze Art und Weise, wie Jesus tickt und wie wir Christen ticken sollen, zum Beispiel, dass wir uns anstatt dass wir Survival of the Fittest haben, dass wir uns um die Schwachen kümmern sollen und all diese Dinge, die laufen komplett konträr zu dem, was wir oder die meisten Menschen normalerweise so oder was wir Christen selber auch so normalerweise glauben. Ja. Ist das nicht furchtbar anstrengend, wenn das Leben ein Kampf ist? Nein. Das ist genauso wie mit Gehen lernen. Jedes Baby, was gehen lernt, das ist ein paar Monate, ist das echt anstrengend. Und für die Muskeln eines Babys, was bisher immer nur gekrabbelt ist, ist Gehen echt eine Herausforderung. Aber sobald wir zwei, drei, vier Jahre alt sind, ist Gehen für keinen von uns heute ist Gehen mehr anstrengend für keinen, der normal gesund ist. Ja? Und genauso ist es auch mit dem geistlichen Kampf, den wir als Christen haben. Wenn wir uns da noch nie drauf eingelassen haben, dann kann es sein, dass es extrem anstrengend ist. Ja, es kann sein, dass du vielleicht so ein bisschen aufwachst und zum ersten Mal überhaupt wahrnimmst, dass du mitten auf einem Schlachtfeld stehst. Ja, herzlichen Glückwunsch, besser spät als nie. Aber du musst gehen lernen und du musst zuerst stehen lernen und dann musst du gehen lernen. Ja? Und irgendwann wird das auch nicht mehr anstrengend. Irgendwann kannst du wie David sagen im Psalm 23, Gott, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Tisch im Angesicht meiner Feinde heißt, ich kann chillen, ich kann mich erholen, ich kann total relaxed sein, obwohl um mich herum das Schlachtfeld tobt. Ja? Und bevor hier gleich jemand getriggert ist, das Schlachtfeld ist zu 99,9% findet das in eurem Kopf, in euren Gedanken statt. Ja, ich meine hier nicht tatsächlich ein Schlachtfeld oder irgendein, ja, muss man ja heute dazu sagen, weil manche Christen kommen ja auf komische Ideen. Ne? Oder manche, die sich Christen nennen, kommen auf komische Ideen, wie man in den Medien manchmal so sieht. Nein. Ja. Und es gibt ein paar grundlegende Unterschiede, die wir bei dieser ganzen Sache, geistlicher Kampf und so, die wir beachten müssen. Sonst wird es ganz schnell komisch. Ich habe euch mal ein schönes Bild mitgebracht. Das Bild ist ein paar tausend Jahre alt. Ja, das gibt es tatsächlich, das Bild. Ja. Das hat man in Ägypten gefunden. Aber mehrere sogar, glaube ich, davon gefunden. Ja. Weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. All die, die immer schön so die Karten in der Bibel studiert haben, denen fällt da vielleicht was auf. Ne? Das sieht aus wie die Stiftshütte in Mose, die das Volk Israel in der Wüstenwanderung hatte. Und es sieht auch so aus wie der, also die Grundstruktur ist auch die gleiche oder fast die gleiche wie beim Tempel Salomos nachher. Das ist aber nicht die Stiftshütte, das ist das Kriegszelt von Ramses II. Ne? Ja, das war einer der Pharaonen, die wahrscheinlich zu der Zeit der Israeliten da in Ägypten waren. Sein Kriegszelt sieht genauso aus wie die Stiftshütte, die von Gott nachher Mose angewiesen hat zu bauen. Ja, bestimmt hat Mose Gott gar nicht gesehen und sich das nur ausgedacht. Und bestimmt ist das einfach der kulturelle Einfluss der Ägypter gewesen und so. Ja, kannst du glauben, wenn du möchtest. Aber nein, es gibt eine, Gott hat das tatsächlich von Ramses abgeguckt, ja. Gott hat abgekupfert von den Ägyptern. Aber Gott wollte hier eine Message bringen. Ja. Das war Ramses Hauptquartier. Ja. Die Stiftshütte war genauso aufgebaut. Es gab drumherum diese, hier waren es Schilder, bei der Stiftshütte waren es Tierfälle, weil die, ne, man konnte das so auf- und abbauen, transportieren. Dann gab es so einen langen Gang und selbst die Verhältnisse stimmen ungefähr. Ne. Dann gab es da den Vorhof und dieses kleine, also von dem rechteckigen Kasten da drinnen, das kleine, der große Bereich ist sozusagen die Empfangshalle und das kleine fast Quadrat da drinnen, das ist sozusagen, wo der Pharao dann tatsächlich saß und seine Gäste in Empfang genommen hat oder die Berichte angehört hat. Das war sozusagen das Heiligtum, wo Pharao saß. Und Pharao war die Verkörperung von dem ägyptischen Gott Horus. Der Pharao wurde als Gottheit, als Gottesfigur gesehen, ja? Als Superheld. Und die Botschaft, die Gott hier gar nicht mal den Israeliten, sondern den ganzen Völkern drumherum gibt, da tourt so ein Volk durch die Wüste. Dieses Volk hat so ein Kriegszelt, es versammelt sich in kreuzförmiger Form um dieses Kriegszelt, genauso wie die Truppen des Pharaos auch, ja. Die Botschaft ist total eindeutig, die Gott hier sendet. Die Botschaft, die Gott all den Völkern ringsherum sendet. Hey, ich bin auf einem Kriegsfeldzug. Ne? Wir wandern hier nicht nur mit Kindern und mit Eseln und Frauen und Kindern und ein paar Männern durch die Wüste. Nein, wir sind auf einem Feldzug hier. Ja? Das war eine Botschaft, die Leute damals schon verstanden haben. Deswegen hatten auch all die Völker, es war das immer so heikel, wenn die Israeliten durch das Gebiet der Ammoniter wollten oder durch das Gebiet der Midianiter. Es gab fast immer Stress. Die haben das alle als Bedrohung wahrgenommen, dieses Volk. Ja, weil die liefen rum wie eine Armee. Die waren so aufgestellt wie eine Armee. Und jedes Mal, wenn die Bundeslade abgebaut wurde, und sie weiterzogen, dann gab es eine ziemlich eindeutige Aufruf, den Mose vor dem ganzen Volk machen musste. Ne, werden wir gleich noch dazu kommen. Aber Gott hat hier quasi eine Kriegserklärung gemacht. Ja? Und jede Gemeinde, jede Kirche, jede Versammlung von Gläubigen auf diesem Planeten ist genauso eine Kriegserklärung an die Mächte der Finsternis. Und das Interessante ist hier aber, der große Unterschied ist aber, das Volk, was da durch die Wüste zog, war eigentlich mehr oder weniger unbewaffnet. Die waren nicht wie Soldaten. Ne? Beim Pharao waren ringsherum um sein Kriegszelt waren bewaffnete Truppen, sogar mit Wagen und mit sowas alles. Bei den Israeliten, naja, die hatten Stöcker da und Agrargeräte als Waffen. Das waren jetzt nicht so die waren nicht wirklich bewaffnet. Und das ist auch eine Botschaft, die Gott hier sendet, ja, nämlich beim Volk Gottes gibt es genau einen einzigen Kämpfer. Es gibt genau einen einzigen, der kämpft, und das ist Gott selber. Das ist Gott. Ne? Also hier seht ihr nochmal die Parallelen zur Stiftshütte und vom Kriegszelt von Ramses II. Ne? Und in Gott macht das ziemlich klar. Ja? Ich bin hier der kämpft. Kämpfen ist meine Aufgabe. Ich bin der Kriegsheld. Ich bin der Gegenspieler von diesem Horus, von dem Pharao, von all den anderen Göttern, von Baal, von Moloch und von all den Göttern, die dort so als Superhelden verehrt wurden. Ja? Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Jahwe ist sein Name. Gibor ist das hebräische Wort, was da benutzt wird. Das kann mit Kämpfer, Krieger, Streiter, Superheld. Ne? Könnt ihr euch so vorstellen, er ist einer dieser Superheroes, ne, die da kämpfen. So möchte Gott gesehen werden. Ja? Ich bin ein mächtiger Krieger, Jahwe ist sein Name. So hat Gott sich dem Volk vorgestellt. Ne? Und dann heißt es in Jesaja 42, Vers 13, der Herr zieht in den Krieg wie ein Held. In aller Entschlossenheit rüstet er sich zum Kampf. Dann erhebt er sein lautes Kriegsgeschrei und zwingt seine Feinde in die Knie. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Kämpfer, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln. Die Botschaft ist ganz klar. Ja, wir sind in einem Kampf. Ja, wir ziehen mit Gott in den Kampf. Aber Gott ist, der kämpft. Gott ist der Kämpfer. Ja. Und das haben wir gerade in dem Lied gesungen, diesen Vers. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige. Der Herr, der Held im Streit. Ja, überall findet ihr diesen Ausdruck da, Gibor, der Superheld, der Streiter, der mächtige Kämpfer. Ja. Und das ist Gottes Botschaft. Und es gibt hier drei Dummheiten, die Christen machen. Und die sind ziemlich fatal. Also, das ist der Vers. Es geschah, wenn die Lade... Moment. Ja, es geschah, wenn die Lade aufbrach, da sagte Mose, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Das war sozusagen die Aufbruchsankündigung im Lager. Also es ist ziemlich eindeutig. Ne? Gott ist hier auf einer Mission. Und drei Dummheiten, die Christen machen. Das erste ist, wir vergessen, dass Gott der Kämpfer ist. Ja, und das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Manchmal werden wir mit anderen Religionen da in einen Topf geschmissen und sagen, oh, ihr seid genau solche Verrückten oder so. Nein. In der Bibel ist es ausdrücklich gesagt, Gott ist der, der kämpft. Rache ist mein, spricht der Herr. Und Gott braucht nicht deine Hilfe, ja, um irgendwie Rache oder irgendwas auszuüben. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und wenn du gegen Fleisch und Blut kämpfst, sorry, dann bist du auf einem falschen Weg. Dann bist du nicht auf dem Weg, den Jesus dir vorgegeben hat. Ja? Gott ist der Kämpfer. Unsere Aufgabe ist es, Gott machen zu lassen. Ab dem Moment, wo wir selber kämpfen, wird es anstrengend und langfristig werden wir verlieren. Ja? Ab dem Moment, wo du selber all die Kämpfe auf dich nimmst und in diesem Mindset bist, ich muss das jetzt selber schaffen, wirst du verlieren. Ab dem Moment wird das Leben nicht mehr ein Tisch im Angesicht deiner Feinde sein, sondern es wird die ganze Zeit Stress sein. Und eine weitere Nebenwirkung dieser ersten Dummheit ist, du wirst den Fokus auf dich selber richten. Und dann kommt, wenn du kämpfst, kommt es auf deine Kraft, auf dein Wissen, auf deine Stärke an. Und die mag vielleicht stärker sein als bei anderen Menschen, aber langfristig wirst auch du an deine Grenzen kommen und dann ist vorbei. Ja. Gott ist der Held. Gott ist der Kämpfer. Gott ist der, der unsere Kämpfe kämpft und wir lassen Gott machen. Und wir drehen auch nicht durch, wenn Gott nicht so kämpft, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn Gott auch sagt, nein, diese Schlacht, die kämpfen wir nicht. Und du willst aber gerne diese Schlacht kämpfen. Gott sagt, nein, nein, nein. Das ist, ne? Dieser Mensch ist überhaupt nicht dein Feind. Hör bloß auf, gegen Menschen zu kämpfen. Ne? Das ist der zweite Fehler. Christen vergessen, dass wir niemals gegen Menschen kämpfen. Paulus sagt das ganz deutlich. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Ja. Sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, die natürlich Menschen manipulieren und benutzen. Aber das vergessen wir nicht. Ja? Es ist nicht unsere Aufgabe, gegen Menschen zu kämpfen. Hey. Wenn wir im Hinterkopf haben, dass alle Menschen mehr oder weniger, auch wir Christen, ja, auch ich, alle Menschen, keiner ist davon ausgenommen, alle werden mehr oder weniger von den Mächten der Finsternis beeinflusst. Und wer an die Mächte der Finsternis nicht glaubt, der hört sich Hannah Arendt an, der hört sich, der schaut sich die Verbrechen im Dritten Reich an oder so. Ja, es gibt das Böse, was total irrational ist. Schaut euch das an. Ja, da gibt es genug Indizien. Ja. Es gibt das Böse, was in der Lage ist, ein ganzes Volk zu manipulieren. Oder harmlose, normale, gute Bürger, die sonst ihren Garten pflegen und sich um ihre Gartenzwerge kümmern, sind dazu in der Lage, bei krassen Verbrechen gegen die Menschheit mitzumachen. Da gibt es genug Geschichten, nicht nur in Deutschland, weltweit, wo sowas passiert ist. Ja? Und wenn wir wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern dass alle Menschen mehr oder weniger manipuliert werden, dann fällt es uns auch leichter, die Menschen zu lieben oder anzunehmen, weil wir wissen, dass die Menschen nicht der Hauptbösewicht sind. Ja. Und der dritte Fehler, den Christen machen, wir verwechseln den Hauptkampfplatz mit Nebenschauplätzen. Sobald irgendwo in der Predigt das Wort geistlicher Kampf oder sowas auftritt, denken alle irgendwie an so Sachen wie beim Film Exorzist oder so, an irgendwelche Leute, die auf dem Boden rumzappeln und Dämonen, die ausgetrieben werden oder so. Und ja, das gibt's auch. Ne? Das ist aber 1%. Ja. Und 99% des geistlichen Kampfes findet im Alltag in deinem Kopf statt. So, und wenn du dich auf die 1%ige Freakshow konzentrierst, ja, das ist genau das, was der Teufel gerne hat, dann wirst du die anderen 99% wirst du wahrscheinlich verlieren. Und du wirst dein Leben wird komisch werden. Ja? Bei Menschen, die sich nur auf diesen Nebenschauplätze, auf diese spektakulären, übernatürlichen Nebenschauplätze konzentrieren, es wird schnell komisch. Der Hauptkampf ist dein alltägliches Leben, deine Seele, deine Gedanken. Und jetzt kommen wir zu den, das waren sozusagen die Grundlagen, das Framework. Moment, ist mein Kaffee, meine Stimme ist so trocken. Es ist absolut wichtig, dass du das verstehst. Ja? Gott ist es, der kämpft. Du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Und der Hauptkampfplatz bist du selbst, deine Seele und dein Verstand. Jetzt drei Überlebenstipps, die ich in meinen, keine Ahnung, 20 Jahren als Christ so evaluiert habe, wahrscheinlich die wichtigsten, ja, die du lernen musst, wenn du, ja, damit der alltägliche Kampf sich nicht mehr wie ein Kampf anfühlt, sag ich mal so, ja, damit das Gehen nicht mehr anstrengend ist. Und die drei sind relativ simpel. So. Will er nicht. So, Basic Survival Skills. Das erste, ja, mach dir mal weiter. So, regelmäßige Buße und Sünden bekennen. Das zweite ist Gedanken aufräumen und deine Gedanken kontrollieren. Das dritte ist, macht ihr mal da hinten weiter, weil die Fernbedienung funktioniert so zuverlässig. Das dritte ist Gottes Gegenwart praktizieren. Ich erkläre, was diese drei heißen. Alle drei sind totale Basics, die auch eigentlich in allen christlichen Denominationen mehr oder weniger über die Tradition erhalten geblieben sind und die auch nichts Neues sind. Ne? Die alle 20 Jahre entdeckt ein Christ ganz neu eine dieser drei Disziplinen und bringt dann ein neues Buch raus und feiert das als neue Entdeckung. Ah, die Dinger sind schon über 1000 Jahre alt, okay? Also, aber es ist trotzdem wichtig, dass das für jede Generation neu erklärt wird. Also ich bin immer wieder geschockt, das war auch der Hauptgrund, warum ich diese Predigt mache. Wenn ich mit Leuten Seelsorge mache oder Leute haben Probleme, und Probleme heißt meistens, ich kriege irgendwie meinen Alltag nicht gebacken. Bin dem normalen Alltagsstress nicht gewachsen, ja, dann sind es, endet es meistens bei einem von diesen drei Dingen, die ich den Leuten zuerst als Hinweis gebe. Und sehr oft verbessert sich danach schon vieles, ja, wenn auch nur ein oder zwei dieser Sachen angefangen werden umzusetzen. Deswegen nochmal so als Predigt, predige ich das jetzt, dann kann ich auch immer auf diese Predigt verweisen und muss keine langen Gespräche mehr führen. Regelmäßige Buße und Bekennen. Ja. Zum ersten Punkt. Buße ist etwas Positives bei Gott. Jesus macht das in Lukas 15 klar. Das ist das Kapitel, wo der mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber das fängt damit an. Jesus erzählt vorher noch zwei andere Gleichnisse, wo eine Witwe Geld verliert und dann das wiederfindet und dann, wo ein Hirte ein Schaf verliert und das wiederfindet und dann kommt die Geschichte, wo ein Vater seinen Sohn verliert und wiederfindet. Drei Geschichten, wo Dinge verloren und gefunden werden. Und nach jedem diesem Gleichnis endet es mit, das erste Gleichnis endet mit, so ist auch große Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Beim zweiten Gleichnis heißt, es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Und im dritten Gleichnis heißt es, da sagt der Vater, als der Sohn nach Hause kommt, und der Sohn, der tut ja Buße und kommt nach Hause, er sieht sein Fehlverhalten ein, es tut ihm leid, er hat, ne, da steht in Lukas 15, steht, er kam zu sich selbst, als es ihm so richtig dreckig geht, als er da bei den Schweinen ist, er kam zu sich selbst und sagte, was für ein Idiot bin ich doch, bei meinem Vater ging es mir viel besser, ich will mich entschuldigen, ich will nach Hause gehen, und wenn er mich auch nur als Tagelöhner annimmt, ist auch, ne, geht's mir schon besser. Also der Sohn hat diesen inneren Zerbruch. Er sieht ein, wie dumm er ist. Er sieht zum ersten Mal, wie die Realität wirklich ist. Und dann geht er nach Hause und entschuldigt sich beim Vater. Und der Vater sagt am Ende der Geschichte, hey, wir mussten uns doch freuen. Der Himmel muss sich freuen. Wenn ein Christ oder ein Nicht-Christ, völlig egal, wenn ein Mensch seine Sünden sich eingesteht. Der Himmel freut sich. Ja, das ist die erste Lektion. Buße ist etwas Positives. Buße, das zweite ist, Buße bricht die Macht der Finsternis und bringt die Realität des Sieges Jesu in dein unmittelbares Umfeld. Jesus hat, Buße ist eine Art der Demütigung, eine Art sich zu erniedrigen. Du kommst von deinem hohen Ross runter und gibst zu, dass du nicht perfekt bist. Die ultimative Demütigung, in Philipper 2 wird das erklärt, aber auch noch in anderen Stellen, war, wo der Schöpfer Gott, Christus, sich von seinen eigenen Geschöpfen am Kreuz als Verbrecher hat umbringen lassen. Das war die größte Demütigung, die jemals geschehen ist, und eine größere wird es auch nie geben. Und Jesus hat das freiwillig getan. Jesus hat freiwillig sein Leben gelassen und sich von seinen eigenen Geschöpfen als Verbrecher umbringen lassen. Durch diese Demütigung. In Philipper 2 heißt es, weil er das getan hat, ist ihm ein Name gegeben über alle Namen. Das bedeutet, hat er Autorität und Macht und ist der Stärkste und er hat die Macht des Teufels gebrochen. Paulus schreibt, wenn die Mächte der Finsternis das gewusst hätten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Das war ihr Untergang. Ja. Buße, sich, also demütigen, sich erniedrigen, ist das, was die Macht des Teufels bricht. Das ist auch ein Mindset, was komplett konträr zu unserem Zeitgeist läuft. Und jedes Mal, wenn du Buße tust, brichst du diese Macht der Finsternis. Und das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat, wird in deinem Leben, in deiner Zeit, in deiner Ort, in deiner Familie, in deiner Arbeitsumgebung real. Ja? Das bedeutet, der Teufel, dadurch, dass du Buße tust, dass du dich erniedrigst, wird dem Teufel die Macht genommen, die Leute um dich herum zu beeinflussen und dich zu ärgern oder zu triggern. Er wird besiegt dadurch. Ja? Und es gibt nicht wenige Berichte, wo durch Buße ganze Gegenden, sogar ganze Länder verändert wurden, weil Leute anfingen, Buße zu tun für sich selber, auch stellvertretend für ihr Land. Ne? Dann gibt es natürlich auch Berichte oder genügend Geschichten, wo Leute das zur Formel gemacht haben und das hat nicht geklappt. Natürlich gibt es auch wieder, klar. Aber grundsätzlich, ja, Buße bringt die Realität des Sieges Jesu in dein Umfeld im Hier und Jetzt. Buße ist Vergebung, ja. Aber warum habe ich da noch Sündenbekennen dazu geschrieben? Wir sind doch nicht die katholische Kirche mit unserer Beichte oder sowas, hä? Haben die Orthodoxen das auch? Ich meine auch, ja, die Orthodoxen haben das auch, ne? Die haben das, das gibt schon einen Grund, warum die das haben. Ja? Wenn ich Buße tue vor Gott, wird mir vergeben. Aber wenn ich meine Sünden bekenne, passiert noch ein bisschen mehr. Das ist im nächsten Vers, ja, in Johannes, 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im Licht wandeln heißt, ich decke alle heimlichen, verborgenen Sachen auf, ich bringe sie ans Licht. Ja? Ich habe nur wirklich geistliche Gemeinschaft mit Leuten, wo ich Sachen aufdecke, von mir selber. So, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Das ist ganz einfach und das ist ein guter Maßstab, den man so, ne? Leute, die nie ihre Sünden bekennen, Leute, die nie Sünde, Fehler zugeben, die betrügen sich selbst. Die sind mit der Realität, die leben nicht wirklich in der Realität, sie leben in einer Art Fantasiewelt. Ja. Die Wahrheit ist nicht in diesen Menschen oder nicht in dir. Ja. Kannst dich jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dich einmal zurückerinnern. Wann hast du zum letzten Mal einen Fehler zugegeben? Wenn das sehr lange her ist? Ist schlecht. Wahrscheinlich betrügst du dich gerade selbst. Dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Okay, das ist jedem Christ klar. Ja, wenn ich meine Sünden bekenne, kriege ich Vergebung. Und jetzt kommt der zweite Teil, der nicht jedem Christ klar ist, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also Sünden bekennen ist quasi die Reinigung. Das ist meine tägliche Dusche. Das ist der Grund, warum große Konfessionen wie die Orthodoxen oder die katholischen Kirche das in ihre Tradition aufgenommen haben. Ja. Wie oft duschst du deinen Körper? Ne? Ja, reicht doch einmal so, ne, im Jahr oder so. Nee, nicht ganz, ne? Das riecht man. So. Man riecht auch deine Seele in der geistlichen Welt, wie oft sie geduscht wurde. Ne? Und da gibt es schöne Beispiele in der Bibel für, ne? Zum Beispiel David, wo David seine große Sünde begangen hat. Und der Prophet Nathan zu ihm kommt und er wird überführt. Er bittet sofort um Vergebung. Und der Prophet sagt ihm auch, spricht ihm die Vergebung auch sofort zu. Er sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Und danach schreibt David diesen Psalm 51, diesen Bußpsalm. Und das ganze Hauptthema dieses Bußpsalms ist, sehr einfach jetzt runtergebrochen, Gott, wie konnte das bloß passieren, dass jemand wie ich, der eigentlich voll der fromme Typ ist, ne, ich als König eigentlich und Prophet und so dein Repräsentant hier, wie konnte es passieren, dass ich zu so einer Sünde fähig bin? Und die Antwort ist, naja, weil mein Herz so dreckig ist. Weil mein Herz, und dann sagt David in diesem Psalm, reinige mein Herz, reinige mich im Innersten. Ne? Und David sagt das nicht nur in diesem Bußpsalm, aber in diesem Bußpsalm geht es nicht um Buße, sondern es geht um Reinigung. Lest euch den mal durch, Psalm 51. David bittet um Reinigung, weil David ist klar geworden, wow, krass, wenn mir konnte sowas passieren, obwohl ich das mir selber nicht zugetraut hätte. Ne? Da ist noch eine ganze Menge Böses oder Dreck in mir, was der Teufel benutzen konnte, um mich dazu zu bringen, sowas zu tun. Ja? Regelmäßiges Sündenbekennen ist die tägliche Dusche für die Seele und für den Geist. Und je schmutziger und ungereinigter du bist, umso mehr Angriffspunkte findet der Teufel, um dich zu manipulieren. Um dich dahin zu bringen, Dinge zu tun, die du nicht willst. Umso mehr Stress hast du im Alltag. Ja? Ist ganz einfach. Das ist der erste Basic Survival Skill. Der erste grundlegende, überlebensnotwendige Fähigkeit, die du lernen musst. Regelmäßig Buße. Ich rate dir, lauf nicht zu irgendjemandem. Du läufst nicht zu irgendwelchen Leuten, wo du ganz genau weißt, dass sie dich verurteilen. Du läufst auch nicht zu Leuten, die selber nie die Sünden bekannt haben. Ne? Zu irgendwelchen perfekten Christen. Da gehst du besser nicht hin. Es könnte sein, dass die gar kein Verständnis dafür haben, weil sie selber nicht in der Wahrheit sind. Nein, du gehst zu Leuten, wo du weißt, die verurteilen dich nicht dafür. und ihm bekennst du deine Sünden. Ne? Das zweite ist, die Gedanken aufräumen und die Gedanken kontrollieren. Ja? Wir alle räumen unser Haus auf, aber nicht jeder hat gelernt, seinen Verstand aufzuräumen. Und nicht alle Gedanken, die du denkst, sind von dir. Gedanken können von dir kommen, von Gott kommen oder von Satan kommen. Ne? Da gibt es ein schönes Beispiel mit Petrus. Jesus fragt die Jünger, was glaubt ihr, wer bin ich? Petrus sagt, du bist der Messias, du bist der Gesandte von Gott. Jesus guckt Petrus an und sagt, das hast du nicht von Fleisch und Blut. Das ist kein Gedanke, der von dir selber gekommen ist, sondern Gott, mein Vater, hat ihn dir offenbart. Wow. Okay, danke Jesus für die Info, habe ich gar nicht gemerkt, hat Petrus sich wahrscheinlich gedacht. Ne? Petrus war sich wahrscheinlich nicht darüber im Klaren, woher dieser Gedanke kommt. Jesus macht das ganz klar, woher dieser Gedanke kommt. Petrus, dieser Gedanke, den du gerade ausgesprochen hast, kam von Gott. Und dann ein paar Verse weiter, Jesus kündigt an, dass er sterben wird. Petrus nimmt ihn beiseite. Jesus, nein, du und sterben, schlechte Idee. Ne? Ich habe noch ein paar große Pläne mit dir vor, Jesus. Also das ist nicht gut, dass du stirbst. Lass das mal bitte bleiben. Und dann sagt Jesus, guckt Petrus an und sagt, weiche hinter mich, Satan. Jesus macht ganz klar, diese Idee, woher die kam nicht von Petrus, obwohl Petrus wahrscheinlich gedacht hat, dass es seine ist und das für eine grandiose Idee hielt, die kam nicht von Gott, sondern die kam vom Satan. Ja, und so ist das mit uns auch. Das ist der Haupttrick des Teufels, dass er uns seine Gedanken unterjubelt und wir denken seine Gedanken und denken, es wären unsere eigenen. Ja, und wenn wir seine Gedanken denken, werden wir langfristig auch das tun, was er will. Was nicht gut ist. Das steht übrigens in Jakobus 1, Vers 13 und 15. Ist auch wieder eine eigene Predigt, habe ich auch irgendwann mal drüber gepredigt. Du bestimmst, welche Gedanken du zulässt. Und alles, was nicht gut ist, nimmst du gefangen. Das denkst du nicht, das sortierst du aus. Ja? Und Paulus schreibt in 2. Korinther 10, ab Vers 3, natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ja? Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, hast du diese Vollmacht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du sie selten bis gar nicht ausgenutzt hast, ist sehr hoch. Ja? Wie nimmst du deine Gedanken gefangen? Einfach durch einen simplen Akt des Glaubens, indem du sagst, indem du dich entscheidest, ich denke das jetzt nicht mehr. Und manchmal ist es sogar notwendig, bei einer bestimmten Sorte von Gedanken ist es sogar notwendig, dass du direkt zu deinen Gedanken sprichst. Ja? Weil sich Jesus... Das ist auch, was einige Christen sehr schwer fällt, vor allem, wenn sie es noch nie gemacht haben und sich nie getraut haben. Warum habt ihr eigentlich Angst davor? Ne? Warum traut ihr euch das eigentlich nicht? Da könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Vielleicht, weil jemand nicht möchte, dass ihr das tut. Ja? Als Mose vor dem Meer steht mit dem Volk Israel und sie sind in der Klemme, vor ihnen ist das Meer, da können sie nicht durch. Hinter ihnen ist der Pharao mit seiner Armee, der sie alle versklaven will. Schreit Mose zu Gott und sagt, Gott, was soll das Ganze? Ne? Kann doch nicht sein, dass du uns hier hingeführt hast und wir sterben alle jetzt hier. Und Gott sagt, was schreist du zu mir? Steht da tatsächlich so in der Bibel. Was schreist du zu mir? Ja, was, zu wem soll ich sonst schreien? Zu Horus, zu Baal, zu all den anderen Göttern? Nein, Gott sagt, was schreist du zu mir? Benutze den Stab, den ich dir gegeben habe. Hör auf zu heulen, Mose. Du hast bereits alles bekommen, was du brauchst. Benutze den Stab. Ja? Jesus sagt zu den Jüngern, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, sprecht ihr zu dem Berg. Hebe dich hinfort und wirf dich ins Meer. Jesus sagt nicht, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, bettelst du den Vater an. Lieber Vater im Himmel, bitte mach, dass das und das passiert. Nein, du sprichst direkt zu dem Berg. Du benutzt deinen Stab. Dein Stab ist diese Vollmacht, die du als Kind Gottes hast. Ja, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Macht, Recht. Das ist, ne, du hast diese, das ist wie ein Polizist, der seine Uniform bekommen hat, Ein Polizist ist nicht Polizist, weil er irgendwie besonders stark ist und Autos mit seiner Muskelkraft aufhalten kann. Ja, er kann Autos aufhalten, wenn er seine Kelle rausholt oder sein Bitte-Anhalten-Zeichen anmacht, weil er diese Uniform hat, weil er dieses Polizeiauto hat, weil er das Recht dazu hat, weil er eine Autorität verliehen bekommen hat, nicht weil er Hulk ist. Ja, und genauso ist es auch mit dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine Vollmacht verliehen bekommen und darfst nicht Autos anhalten, aber du darfst diese Gedanken, die nicht in deinen Kopf gehören, aufhalten. Und das kann ganz harmlos sein, wenn du dich entscheidest, ich muss jetzt für eine Klausur lernen, ich muss mich jetzt konzentrieren und dann kommen ständig ablenkende Gedanken in deinen Kopf, dann kannst du die Autorität, diesen ablenkenden Gedanken zu sagen, so, in Jesu Namen, raus hier. Ich nehme euch gefangen, ihr habt hier nichts in meinem Kopf verloren. Ganz einfach, probier das aus. Ja? Wenn du dich nicht traust, Feigling. Das steht in der Bibel. Ja? Und manchmal ist das ein Kampf. Oft am Anfang auch. Ne? Manchmal wirst du dann so ein bisschen getestet. Ha, glaubst du das wirklich oder machst du das jetzt nur, weil Helmut in der Predigt gesagt hat, du bist ein Feigling, wenn du es nicht tust oder so. Ne? So musst du es schon ernst meinen. Ne? Aber dein Verstand gehört dir. Und Gott will, dass du frei bist und die Kontrolle über dich selber hast, damit du ihm freiwillig nachfolgen kannst. Ne? So, und dafür brauchst du deinen Verstand. Dafür brauchst du die Kontrolle über deinen Verstand. Und genauso wie du als von klein auf gelernt hast, dein Zimmer aufzuräumen, musst du jetzt lernen, dein Zimmer hier in deinem Verstand aufzuräumen. Das ist aber schwieriger, weil du vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre an Gewohnheiten hast, die genau das Gegenteil dir sagen. Ne? Das ist natürlich, da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass das in ein, zwei Tagen klappt. Du kannst ja als Zeitraum setzen, wo du das regelmäßig einüben willst, vielleicht ein, zwei Jahre. Ne? Aber das ist der zweite Skill, der notwendig ist, Gedanken aufräumen. Und der dritte ist Gottes Gegenwart praktizieren. Das klingt so ein bisschen komisch. Ne? Gott ist allgegenwärtig, da sind sich alle Christen einig. Ne? Aber das stört keinen. Das interessiert auch die meisten nicht. Das interessiert die Nicht-Christen nicht. Die glauben ja nicht an ihn, aber es interessiert auch die meisten Christen nicht oder es stört die meisten Christen nicht, dass Gott jetzt gerade dabei ist, wenn sie sündigen oder so. Es würde aber einen Unterschied machen, wenn sie es in irgendeiner Form wahrnehmen würden, dass Gott gerade wirklich mit ihnen im Raum ist. Und in den Geschichten in der Bibel, wenn das ab dem Moment, wo Leute das merken, dass Gott gerade da ist, ja, dann passieren so Sachen wie sie fallen dann fast wie tot zu Boden oder machen sich in die Hose oder sonstige Geschichten passieren dann so. Das ist dann immer so. Es hat definitiv eine Wirkung. Ja? Und das ist ein großer Unterschied. Gottes Allgegenwart oder Gottes bewusst wahrnehmbare Gegenwart. Das ist ein Unterschied. Ja? Ob Gott einfach nur da ist oder ob wir mit unseren begrenzten Mitteln, Sinnen tatsächlich merken, er ist jetzt wirklich hier. Ja? Und das ist ja, was wir Christen im Lobpreis, im Gesang oft machen. Wir machen uns bewusst, dass wir vor Gott sind. Wir machen uns bewusst, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass er da ist. Ja? Und ganz oft macht das was mit uns. Es macht unser Herz weich, es verändert uns, es verändert unser Denken, es bringt uns dazu, dass wir Menschen vergeben oder so. Ja? Der Trick ist, du musst es nicht nur noch Sonntag im Lobpreis machen, du darfst es auch zu Hause machen. Und der Trick ist auch, es geht auch ohne Lieder und ohne Band. Es geht durch einen simplen Akt des Glaubens. Du kannst dich einfach daran erinnern, oh, Gott ist ja jetzt da. Warum? Naja, weil es in seinem Wort steht, weil es in der Bibel steht. Ja? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Von allen Seiten umgibst du mich her, sagt David. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, in ihm leben wir, bewegen wir uns und haben unser ganzes Dasein. Ja? Gott ist allgegenwärtig. Du kannst dich an eine der unzähligen Bibelverse erinnern, die dir das zusagen und dann dir sagen, ja, ich glaube das, dass Gott jetzt hier ist. Ja? Und je öfter du das machst, umso größer wird der Unterschied sein. Du kannst es dir sogar vorstellen. Was viele Leute nicht wissen, ist, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben der Vorstellungskraft. Wir können uns Dinge vorstellen. Du kannst auch im Glauben deine Vorstellungskraft benutzen. Genauso ein Akt des Glaubens. Ja, du kannst dir vorstellen, dass Jesus jetzt neben dir sitzt, dass er in dir ist. Warum kannst du das? Weil die Bibel es sagt, dass das so ist. Weil es die Wahrheit ist. Es wäre dumm, dir irgendwas vorstellen, was nicht die Wahrheit ist. Ne? Dann landest du in der Fantasiewelt. Ja. Aber es macht durchaus Sinn, es ist durchaus ratsam, Dinge zu glauben, von denen Gott sagt, dass sie wahr sind. Ne? Und da haben wir hier einen schönen Vers. Ne? Mose hat das gemacht. Durch Glauben verließ er Ägypten, das ist Hebräer 11, Mose als Held des Glaubens. Ne? Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum hatte Mose keine Angst? Und was war sein Glaube? Wie sah sein Glaube praktisch aus? Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hat so getan, als ob er Gott sehen würde. Er hat sich so an Gott gehalten, als ob Gott tatsächlich wie eine reale Person bei ihm war. Und das war, hier wird uns bescheinigt, hey, das ist Glauben. Das ist nicht sich ein Einreden, das ist ein Glauben. Das ist eine ganz praktische Form, wie du glauben kannst. Und das kannst du machen. Und wenn du das regelmäßig machst, wird es auch deine Angst austreiben und deine Nervosität wegnehmen. Ja? Ich hab mir in wichtigen Prüfungen vorgestellt, wie ich Hand in Hand mit Jesus in den Prüfungsraum gehe. Und es hat mich ruhig gemacht. Es hat mir die Nervosität genommen. Es haben alle gesehen, dass ich nicht nervös war. Ja? Ich denke, das lohnt sich, das auszuprobieren. Vor allem, wenn du Stress und Panikattacken und sowas hast. Mach dir bewusst, Jesus ist jetzt da. Ja, stell es dir vor. Stell dir vor, wenn du Gottes Kind bist, dann wohnt Christus durch den Heiligen Geist in dir. Stell dir vor, dass er in dir ist. Ja, du nimmst ihn überall hin mit. Und er ist ja der kämpft. Ja, weck ihn auf, wie die Jünger Jesus aufgeweckt haben, als sie auf dem See in Seenot waren, das Wasser ins Schiff hineinschlug. Und das Schiff zu kentern drohte, dann, oh, Jesus schläft ja noch da irgendwo im Boot. Dann sind sie ins Boot rein und, hey Jesus, kannst du bitte mal aufstehen und uns retten. Ja, genau so machst du das auch. Und das sind die drei Basic Survival Skills. Ne? Buße und Sünden bekennen, deine Gedanken kontrollieren und aufräumen und Gottes Gegenwart praktizieren, sich bewusst machen, dass Gott tatsächlich da ist. Und ja, ich fordere dich auf, das wirklich zu machen. Ich werde für dich beten jetzt, dass du morgen daran erinnert wirst. Du kannst dich auch selber irgendwie daran erinnern oder dir das vornehmen oder so. Das will ich, das jetzt irgendwie umzusetzen in deinem Alltag. Und ich würde dir empfehlen, überleg dir ganz realistisch machbar, wie du das machen kannst und dann evaluier das mal. Mach das als Experiment und guck, ob sich über einen Zeitraum von 2 Wochen wirklich was verändert bei dir. Ja? Du kannst auch mit einer von diesen Sachen erstmal anfangen. Du musst nicht alle 3 machen. Ja, also ganz, ganz easy. Ne? Ich will dich wirklich herausfordern, probier es aus. Du hast nichts zu verlieren. So, und wenn es bei dir nicht klappt, hast du alle Freiheit rumzulaufen und sagen, hey, was der Typ da gepredigt hat, stimmt, funktioniert bei mir nicht. Du kannst nicht sagen, es funktioniert nicht, weil bei mir funktioniert es, aber du kannst sagen, es funktioniert bei dir nicht. Das ist voll okay. Ne? Aber du kannst es nicht sagen, solange du es nicht ausprobiert hast. Jesus, danke, dass du da bist, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du all unsere Sünden getragen hast am Kreuz. Danke, dass wir frei sein dürfen, unsere Fehler einzugestehen und zuzugeben. Und danke, dass du uns die Macht gegeben hast, Freiheit und Kontrolle über unser eigenes Denken wieder zu haben. Danke, dass du uns Ruhe gibst und Frieden in unserem Verstand. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns alle daran erinnerst, dass du da bist, dass du uns ein Filter in unseren Gedanken bist, sodass wir böse Gedanken erkennen können und entlarven können. Und danke, dass du für uns gestorben bist. Keiner von uns ist ohne Sünde, aber du hast unsere Sünden getragen und wir brauchen sie nicht mehr verstecken. Amen.